Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, das Fußballmatch ist geschlagen. Auch Alex Vrabec hat sein Pensum schon abgedient in diesem Studium. Jetzt ist es Zeit für den Höhepunkt am Montagabend für unsere charmante Express-Herausgeberin Eva Schütz. Fast hätte ich gesagt, für unsere ORF-Generaldirektorin Eva Schütz ist sie ganz knapp nicht ausgegangen.
Ganz knapp.
Aber zwei Stimmen haben gefällt, glaube ich. Ne?
Sozusagen, aber ja. Was nicht ist, kann noch werden.
Naja, unbedingt, ja, ganz sicher. So, und für unseren... Naja, Generaldirektor ist er nie geworden. FPÖ-Chef, hätte er beste Chancen derzeit?
Überhaupt für den Bundespräsidenten.
Na, so wie du. Ja, na, das ist ja auch ganz knapp mit ausgegangen.
Die FPÖ ist mit dem Herbert Kickl irrsinnig gut aufgestellt.
Ja, aber du warst so intensiv, aber das werden wir heute eh noch reden, so intensiv dort vertreten, dass ich mir schon gedacht habe, du schnorst da ein Mandat im nächsten Nationalrat.
Nein, keine Sorge. Bitte? Es besteht keine Angst und auch keine Sorge.
Also definitiv kein nahe Verhältnis zwischen Gerald Gross und der FPÖ.
Definitiv ein nahe Verhältnis und eine große Sympathie, aber kein Wunsch, in eine Mandats- oder Politfunktion zurückzukehren. Bleibe das, was ich bin. Politkommentator bei OE24, Buchautor und bin, glaube ich, nicht erfolgreich.
Und die nächste Hofburgwahl ist bereits Anti-Portas?
Habe ich auch nicht vor, keine Frage.
Vielleicht kann ich dich ja noch überreden.
Wenn es um was geht, dann...
Also, wir haben gerade die Fußball-WM erlebt, schön, dass ihr heute nach der Fußball-WM noch für dieses Duell zur Verfügung steht. Über Fußball will man eigentlich nur am Rande reden heute, aber die Frage muss erlaubt sein, bitte vielmals. Ich glaube, wir sind das Land mit den fußballbegeistertsten Politikern weltweit. Es ist noch kein einziger Staatschef dort aufgetaucht, aber wir haben schon beide geschickt. Andreas Babler war schon dort mit 4 Mitarbeitern, die ihn in Social-Media-Inszenierung gesetzt haben. Und jetzt auch, na Gott sei Dank, unser Herr Bundeskanzler Christian Stocker ist eingeflogen in San Francisco und hat jetzt heute Abend unserem Team die Daumen gedrückt. Was sagt denn die Eva dazu? Ist es gescheit, wenn man sich als Politiker so engagiert?
Ja, bei den Social-Media-Videos von Andreas Babler ist nicht die Frage, ob das eher eine gefährliche Drohung ist, das zu machen, als wenn man es bleiben lässt. Prinzipiell halte ich es nicht für gescheit, nämlich in einer Situation, wo wir jetzt gerade ein Doppelbudget verabschiedet haben mit sehr vielen Belastungen für viele Bevölkerungsgruppen, auch für die Pensionisten, auch für Menschen, die eigentlich nicht viel haben, ist ganz klar, wer diese Flüge dorthin bezahlt. Und die sind wahrscheinlich nicht besonders günstig, gerade zur Fußball-Weltmeisterschaft, dann noch für 4 Mitarbeiter. Also es ist schon jedem zu gönnen, dass er sich das anschaut, auch dem Sportminister. Ich glaube, dass die Signalwirkung verheerend ist. Diese Reels und Instagram, Social-Media-Videos, die da rauskommen, da wage ich auch zu bezweifeln, ob das die Autorität oder das Standing der einzelnen Politiker hebt. Ich würde jetzt einmal sagen, nein, für meinen Geschmack nicht, aber das kann jeder selbst entscheiden. Und im Übrigen muss man schon sagen, Sport und Kunst permanent für politische Zwecke zu vereinnahmen, ist relativ unsympathisch. Wir fordern ja immer, wir haben das auch beim ESC gefordert, dass man diese Dinge trennt. Das sollte man tun. Man sollte aufhören, sich auf dem Ruhm der Sportler, der Künstler zu sonnen. Politiker, gerade zur Zeit, wo es sehr schwierig ist in Österreich, bitte bei der Politik bleiben. Ich glaube, sie sind mehr als ausreichend beschäftigt zurzeit. Braucht man nicht durch die Gegend.
Der Herr Bundeskanzler ist 5 Tage und 4 Nächte in Dallas. Man kennt sich natürlich fragen, hat er nichts Wichtigeres zu tun?
Na, hat er. Die Frage ist legitim. Hätte er. Es sind die Kosten, es ist die Zeit. Man würde erwarten von einem Land, das zurzeit wirklich in einer Wirtschaftskrise steckt, dass die Politiker alles tun, um nicht direkt vom Ausflug nach Amerika in die Sommerferien überzugehen, weil die stehen ja auch vor
genau
der Tür. Da haben wir dann wieder relativ lange Zeit. Also, wie gesagt, ich gönne es jedem, aber die Signalwirkung ist eine ganz negative. Man kann sich das auch im Public
View irgendwo anschauen. Der kommt genau zurück zu einem letzten Minister und Abschluss im Parlament und dann geht es in die Urlaubszeit, wo er immerhin unterwegs sein wird in allen österreichischen Bundesländern, um mit den Wählern zu sprechen.
Ja,
aber jetzt eine Woche Amerika, Das ist eigentlich schon relativ heftig in so einer Zeit, oder?
Die Signalwirkung ist einfach schlecht und diese Reels und Postings und dann, was da alles rauskommt, ist ja eigentlich, das ist ja auch nicht, womit man irgendwelche Wählerschichten gewinnen kann. Die Jungen finden es lächerlich, weil die all diese ganze Welt von Social Media Postings, die wir noch irgendwie ganz interessant finden, sie ist ja für diese Generation unter 25 ohne dies ein No-Go. Die finden das ja alle eher absurd als sonst was. Und die älteren Wähler kannst du damit auch nicht gewinnen, weil die sagen, bitte etwas arbeiten.
Also mehr Schaden als Nutzen,
ich halte es
auch
völlig sinnlos.
Auch für den Bundeskanzler.
Für beide. Also ich glaube, da muss man
wir
nicht differenzieren.
Wir sind nicht stolz, dass unser Kanzler da im Stadion gesessen ist.
Wir wären eher stolz, wenn irgendwas rauskommen würde zum Thema Reform, Partnerschaft, Gesundheitssystem zum Beispiel, was jetzt erst wieder ansteht, wenn da was weitergehen würde, dass man versucht, das Budget zu konsolidieren und weniger, dass man im Stadion den Spielern die Hand drückt. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob die das überhaupt wollen, sich so vereinnahmen zu lassen.
Begeistert haben sie nicht gewirkt auf den Videos heute. Gerald, du beobachtest mit großem Interesse das, nehme ich an. Bist du neidig, dass du nicht auch mitgeflogen bist mit dem Stocker?
Schau, du hast ein spannendes Spiel, Österreich gegen Argentinien. Eine tolle Mannschaft. Sie ist die komplette Antipode zu dem, was sie auch auf der Regierungsbank abspielt. Dort unten herrscht Einsatz am grünen Rasen. Sind Idealisten, sind sportlich, sind dynamisch, zeigen Aufbruch. Sie haben das letzte Spiel gewonnen. Und dann hast du das genaue Gegenteil auf der Regierungsbank. Und jetzt passiert diesen armen Spielern unserer österreichischen Nationalmannschaft Folgendes. Du gehst zu einem so wichtigen Spiel und brauchst einen Glücksbringer, einen Talisman. Und dann hast ausgerechnet die erfolglosesten Politiker Österreichs. Hamti und Dumpti. Also Stocker und Babler. Hamti, Dumpti. Andere stecken sich, was in der Kotzenpfote ein oder...
Der Stocker hat den WM-Pokal als Talisman.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich vor einer großen Herausforderung stehe in meinem Leben, dann wäre es das Letzte, an was ich denke, an Hamti oder Dumpti auf der Regierungsbank. Ich möchte es nur sagen. Daher, das tut mir für unsere Spieler irrsinnig leid und vor allem, es tut mir am Ende für unsere Steuerzahler leid. Warum? Weil so ein 5-Tages-Ausflug mit 4 Mitarbeitern kostet umgeschaut 30.000, 40.000 Euro. Du hast einmal die Business-Tickets, dann hast du die Hotelpreise, die derzeit sehr hoch sind in den Städten, in den US-amerikanischen Städten, wo WM-Austragungen sind. Und du hast keinen politischen Output. Ich bin der Letzte, der sich verwehrt gegen Auslandsreisen, wenn du irgendwelche Kontakte pflegst und am Ende was vielleicht für dein Land außenpolitisch herausholst. Da gibt es viele. Zum Beispiel, du kannst 10 Tage nach China reisen und
noch
einen Vertrag nach dem anderen
Frau Meindl-Reising.
Ja, wenn du einen Vertrag nach dem anderen abschließt und eine Wirtschaftsdelegation mitnimmst und nicht nur Klinken putzt, dann finde ich das ganz großartig. Wenn du aber irgendwo hinfliegst um 30, 40, 50.000 Euro, dass du dir in Wahrheit auch selber leisten könntest, dass dir über Regimentskosten zahlen lässt, um dort quasi einige Social Media Videos zu entwickeln. Du kannst ja auch keinen Beitrag leisten zum Erfolg unseres Fußballteams. Ganz im Gegenteil, du kannst es in Wahrheit nur behindern, allein durch deine Anwesenheit, durch die Aura. Das ist wie die Gundelgaukelei von Dagobert Duck. Erinnert dich, diese Gundelgaukelei, die immer mit einer die immer mit einer Gewitterwolke herumspaziert ist. Überall, wo die auftaucht, das ist die Katastrophe permanent geworden. Das ist unsere Regierung auch. Das ist eine Gundelgaukelei. Das Hamti Dumpti. Überall, wo es hinkommen, ist eine Katastrophe. Also entweder Umweltkatastrophe, eine Terrorkatastrophe, eine Budgetkatastrophe. Überall, wo die hinlangen, verbrannte Erde. Das sind politische Leberkranke, politische. Wenn sie dich angreifen, fallen sofort alle Gliedmaßen ab. Hä? Da musst du aufpassen. Es steht ja schon geschrieben, hüte dich vor den Gezeichneten, wie wir so schön sagen.
Ja, wieso sind das Gezeichnete, bitte?
Schau's dir mal an, dann hast du die Zeichnung.
Sprichst du vielleicht von den aktuellen Umfragedaten?
Du schau.
Wo jetzt selbst der Stocker bereits bei 10% noch zustimmt.
Es ist relativ einfach. Wir haben heute einen ganz großartigen Tag. In Wahrheit, ich möchte es nur kurz anschneiden, die Briten, Keir Starmer ist zurückgetreten. Er war der schleißigste Regierungschef. Nein, brauchen wir nicht reden. Er war der schleißigste Regierungschef Großbritannien. Und ich frage mich, der Keir Starmer war selbst an seinem Ende in den Umfragedaten fast noch besser als Babler und Stocker. Und warum gibt es diese Rücktrittskultur, wenn man so grandios und fulminant scheitert wie in Österreich, nicht durch Stocker oder Babler? Wo gibt es die Selbstreinigungskräfte bei SPÖ und ÖVP?
Aber warum soll Stocker oder Babler zurücktreten? Ich verstehe das nicht ganz. Warum?
Naja, schau, wenn du bei der letzten Wahl mit einer zusammengeschusterten Mehrheit aus drei Ampelparteien, nachdem in Deutschland die Ampel niedergegangen ist, gegen den Trend, aber folglich richtig, eine Ampelkoalition bildest nur gegen Herbert Kickl. Am Ende musst du 1,5 Jahre später eingestehen, du bist gescheitert. Die ÖVP ist von 26% gestartet, befindet sich heute bei 18, 19 im freien Fall.
20.
Die Sozialdemokratie, je nachdem, wenn du nimmst, ja, die Sozialdemokratie geht auf 16, 17 runter. Herbert Kickl, ich wünsche es Herbert Kickl, liegt mittlerweile bei 38% in der Kanzlerwahl. Direktfrage bald bei der Absoluten. Die Eva hat noch vor einem halben Jahr gelacht über die ganze Geschichte. Ich habe dir gesagt, lass sie, die Richtung stimmt, lass Hamti und Damti arbeiten.
38% sind nicht 50.
So, und jetzt sage ich dir, normalerweise müsste da doch irgendeiner in der Republik, in der SP und ÖVP die Reißleine ziehen, die sogenannte seidene Schnur nehmen.
Na bitte.
Und sie die seidene Schnur nehmen und sie ihnen überreichen. Ich habe ja nicht vom Dolch gesprochen.
Das ist sicher,
die seidene Schnur nehmen und sagen, was putzt euch. Es ist ein schöner langer Sommer, haut euch aufs Gänsehäufel, wenn ihr überhaupt schwimmen könnt, Schwimmreifen eh immer am Körper, und lasst die Österreicher in Ruhe. Ganz einfach.
Gut. Man muss dazu sagen, die ÖVP ist ja verglichen mit der SPÖ sehr gelassen. Die schmerzbefreit, könnte man sagen, die Partei. Der ist jetzt zwar auch schon bei 20% angelangt und selber sogar bei 10% Zustimmung. Das ist kanzlermäßig der schlechteste Wert überhaupt, europaweit, ich nehme an sogar weltweit. Aber es ist ihm wurscht.
Naja, der Druck innerhalb der ÖVP dürfte nicht sehr groß sein, dass man das Ganze beendet. Und daher, was ist die Perspektive? Wenn er jetzt zurücktritt, wenn man diese Regierung auflöst, man kennt die Umfragen, dann weiß man, dass man bei den nächsten Wahlen diese 20% oder vielleicht ein bisschen was drüber bekommen wird. Allerdings muss man sagen, die ÖVP stabilisiert sich zumindest bei diesen 20%. Wir sehen diese 19-20% jetzt schon eigentlich über ein Jahr, während die SPÖ eher verliert. Also vielleicht setzt man auch darauf, dass dieser Abstand noch einmal größer wird. Ich glaube, was schon passiert in der ÖVP ist, dass man sich überlegt, wie wird die nächste Regierungskonstellation ausschauen? Wird es eine Regierungskonstellation mit Herbert Kickl im Endeffekt geben?
Da hat es ja in dieser Woche ein ganz spannendes Ereignis gegeben. Völlig geheim, sodass es niemand mitbekommen hat.
Kaum einer, nein.
Ist unser geliebter Basti Fantasti, dein Sebastian Kurz, ausgerechnet im Parlament eingetroffen, wo ja niemand irgendjemanden auch nur erkennen würde, und hat sich dort auch ganz geheim mit Herbert Kickl getroffen. Und jetzt sagen alle, dort wurde ein Geheimpakt geschmiedet und wir steuern auf eine Regierung Kurz-Kickl zu. Glaubst du das auch?
Ich glaube, dass man sich mal ausspricht zumindest, weil ja da doch sehr viel verbrannte Erde hinterlassen wurde nach dem Ibiza, dass man aber auch die FPÖ natürlich ganz gut beraten ist, weil ich weiß, der Gerald träumt noch immer von der absoluten Mehrheit der FPÖ. Ich sage mal, der ganz unwahrscheinliche Fall, und das war jetzt sarkastisch gemeint, dass das nicht eintreten wird, der ist doch relativ groß. Also irgendwann wird auch die FPÖ einen Regierungspartner brauchen, weil eine FPÖ-Alleinregierung wird es vermutlich nicht geben, also dass auch da von Seiten
her. Kreis geht schon mit viel weniger allein.
Und, ja, aber nicht allzu lang.
Wie realistisch ist dieser Geheimpakt Kurz-Kickl? Wie realistisch ist das? Ist das eine Shownummer von Basti Fantasti gewesen, um die ÖVP nervös zu machen? Oder meint er das ernst?
Ich glaube, es ist ein Ausloten. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, dass das ein Geheimpakt ist. Das klingt ja großartig und eignet sich für jede Schlagzeile. Ich glaube, man hat miteinander gesprochen, hat sich vielleicht auch auf einer persönlichen Ebene wieder angenähert und dann wird man sehen, was passiert. Also Geheimpakts werden wahrscheinlich nicht im Parlament geschlossen. Und,
das wollte ich gerade sagen. Ja. Normalerweise, wenn man sowas geheim machen will, trifft man sich in irgendeinem verschwiegenen Lokal.
Aber was schon jetzt wieder sozusagen ein bisschen aufs Tapet kommt, ist, dass es eine Alternative zu dieser zurzeitigen Regierung gibt. Und das ist das, was, glaube ich, sehr, sehr viele Österreicher schon positiv zur Kenntnis nehmen. Egal, wie man jetzt zu Herbert Kickl steht, egal, wie man jetzt auch zu Sebastian Kurz persönlich steht. Es ist schon allen klar, dass das jetzt so nicht weitergeht. Und natürlich auch aus der ÖVP, die ja eigentlich mal als Wirtschaftspartei angetreten ist. Und dann habe ich eine Kösterhöhung für Unternehmen mit einem Gewinn über 1 Million, im Gegenzug dann die Abschaffung von 1% Fluffkosten, dann kommt die Salzburger Landeshauptfrau und sagt, das will sie alles nicht. Also als Wirtschaftstreibender, da braucht man jetzt gar nicht viel Ideologie, da braucht man das Migrationsthema noch gar nicht reingehen, fragt man sich natürlich schon, was passiert mit diesem Land, und da braucht man keine persönlichen Sympathien oder Antipathien.
Eva, bist ja das, was man eine Insiderin nennt, sonst hättest du ja nicht als Generaldirektorin kandidiert. Hältst du das für realistisch, eine beginnende Liebesehe Kurz-Kickl, eine Koalition? Wird das wirklich realistisch? Wird es der Kurz machen, wird es der Kickl machen?
Ob es mit den handelnden Personen so stattfinden wird, weiß man nicht. Aber ich glaube, es gibt große Teile in der ÖVP, die sagen, mit dieser Art von Wirtschaftspolitik, mit dieser Art von Regierung kommen wir schlicht nicht weiter. Die ÖVP fährt an die Wand. Und was sind die Alternativen? Und die Alternativen sind natürlich ein Zusammenschluss der thematisch deutlich näheren konservativen Parteien. Das ist ohne Frage, ob das jetzt mit dem Sebastian Kurz ist oder mit sonst jemandem. Aber es gibt natürlich einen Teil in der ÖVP, der sagt, das geht so nicht. Und es wird wohl auch einen Teil in der FPÖ geben, die sagen, alles schön und gut, aber von Umfragewerten können wir uns halt nichts kaufen. Wir würden doch jetzt gerne einmal auch mitgestalten oder vielleicht auch einfach mal dabei sein in einer Regierungsfunktion.
Und glaubst du, würde Kurz in die ÖVP zurückkehren oder glaubst du, macht er seine eigene Liste, seine eigene Partei?
Naja, das glaube ich, das kommt sehr darauf an, was da die Prognosen dann wären in dem Fall, weil am Endeffekt muss sich sie auch ausgehen. Und wenn Sebastian Kurz antreten würde, würde das sicher auch der FPÖ dann wieder Stimmen kosten, weil es ist ja schon ein Wählerbecken. Also geht sich das arithmetisch aus, ist glaube ich eine Frage, die man sich dann anschauen müsste.
Lieber Gerald, ist das deine neue Wunschregierung, Kurz Kickl?
Also das erste Mal, ich möchte kurz auf die Eva replizieren, weil die Eva gesagt hat, etwas Richtiges, zum selben Schluss komme ich auch, die Regierung setzt auf Zeit. Warum? Weil sie den prognostizierten Schaden nicht realisieren will. Der prognostizierte Schaden ist, dass die Österreichische Volkspartei in Wahrheit sich mit der Sozialdemokratie um den Blumentopf streitet, aber in keinster Weise mehr um eine Regierungsbeteiligung. Beide Parteien sind fertig. Das heißt, was die Eva in ihrer herzerfrischenden Offenheit hier gerade zum Besten gegeben hat, ist jene, dass die mit ihren vier Buchstaben auf den Sesseln picken, in der Hoffnung, dass es sich für Kickl oder die FPÖ in irgendeiner Form die nächsten Jahre ändert und der dramatische Absturz von SP und ÖVP nicht so hart sein wird. Das mag parteipolitisch legitim sein, nur staatspolitisch ist es ein Verbrechen. Aus rein parteipolitischen Gründen, aus rein machiavellistischen Gründen, noch Ämter zu verwalten, zu deren Ausübung man nicht mehr in der Lage ist, nur um das prognostizierte Abstürzen in die Bedeutungslosigkeit von einer Neuwahl zu retten. In Wahrheit sitzt Herr Babler, Herr Stocker und Frau Meindl-Reisinger nur noch deswegen dort, weil sie von ihren Parteien gehalten werden, um ja nicht das prognostizierte Wahlergebnis in den Umfragen, also den Totalabsturz der drei Parteien, realisieren zu lassen, sondern zu verhindern. Sie spekulieren auf Zeit, sie setzen auf Zeit und während dieser wertvollen Zeit fällt Österreich einmal mehr in allen Wirtschaftsdaten zurück. Die Europäische Kommission hat erst unlängst eine Statistik veröffentlicht zum sogenannten zur Wirtschaftsstimmung der europäischen Staaten. Mhm. Wir sind die letzten drei in Europa mit Belgien und Deutschland. Wir sind mausetot an der Spitze, Kroatien, Griechenland, überall Aufbruchsstimmung, bei uns mausetot. Wir sind, was Inflation betrifft, rattern wir wieder auf die alte Inflation hin. Die Mehrwertsteuersenkung entpuppt sich als das Fatalchaos. Ein Kürbiskernweckerl ist von der Mehrwertsteuersenkung ausgenommen, weil der Fettanteil des pflanzlichen Fettes so hoch wird, dass der Fettanteil im Kürbiskernweckerl dazu dient, dass das Kürbiskernweckerl von der Mehrwertsteuersenkung ausgenommen wird. Jetzt müssen die Bäcker hergehen und die Kürbiskerne oben wegstreichen, damit der Fettanteil niedriger ist, dass sie die Lebensmittelsenkung, die Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel nehmen. Das gleiche bei Sesamweckerl. Stell dir das vor. Und jetzt stell dir vor, einer bestellt eine Körndlsemmel mit Sesam drauf bestreut. Die Semmel weiß der Verkäufer nicht, ob das nun von der Mehrwertsteuersenkung inkludiert ist oder exkludiert ist, weil man nicht weiß, was die Sesamkörner für einen Fettanteil haben. Und jetzt stellt er noch vor, der lässt sich eine Extrawurst einschneiden. Dann ist das Chaos perfekt. Oder der hat drei Steuertarife auf der Semmel, die ich zum Beispiel regelmäßig so zwischendurch irgendwo, wenn ich zum Essen komme, ist. Da sind ja Narren am Werk. So, und das versuchen sie zu verhindern. Und jetzt zu deiner Frage, was Sebastian Kurz betrifft. Ich meine, wie vertrottelt sind jetzt unsere österreichischen Medien? Das frage ich jetzt nicht einmal als Herausgeber. Ich meine, ihr seid echt das Letzte eurer Zunft mittlerweile. Ihr redet von einem Geheimtreffen, wo der amtierende Chef der stimmenstärksten Partei sich ganz offen während des aktiven Parlamentsbetriebes, wo ich hunderttausende Beamte, Funktionäre sehe, mit dem ehemaligen Bundeskanzler. Also aus einem noch öffentlicheren Treffen, sie hätten Händchen heute über den Stephansplatz noch gehen können. Gut, es gibt Steigerungsstufen nach oben, aber daraus ein Geheimtreffen zu skizzieren, Und möglicherweise noch einen
Geheimtreffen.
Ich habe mittlerweile Angst, dass alle Journalisten in dem Land sich echt nur mehr zwei Gehirnzellen teilen. Ja? Eine zum Scheißen und eine zum Atmen. Aber mehr ist dann nicht mehr. Ich habe echt Angst um diese Zunft.
Warum?
Es ist doch etwas ganz was Natürliches. Der Herbert Kickl war Innenminister unter dem Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ich weiß es nicht, weil ich weder mit Kurz noch mit Kickl darüber jemals gesprochen habe. Ich musste ja nicht anrufen. Trefft hier euch? Ich weiß aber durch Hörensagen, dass die sie oft schon getroffen haben die letzten Jahre und sich über gewisse Dinge ausgesprochen haben. Ich merke bei Sebastian Kurz, durch persönliche Gespräche, die ich mit ihm bereits geführt habe. Entschuldige, Wien ist ein Dorf, du triffst dich, dass dieser Sebastian Kurz aus den Erfahrungen der letzten Jahre ein zutiefst geläuterter Mensch geworden ist.
Oh.
Ja, das sehe ich so. Er ist geläutert. Er ist für mich, ich gebe ja im August, Ende August ein Buch heraus, ausgemerzter toter Scheinkonservativen. Sebastian Kurz kommt vor. Er wird von mir heftig kritisiert. In dem Kapitel, das ich ihm gewidmet habe, aber am Ende komme ich zum Schluss, was Sebastian Kurz getrifft. Er ist ein Geläuterter. Geläutert an der Österreichischen Volkspartei, von der er ja mittlerweile so viel haltet wie ich, nämlich gar nichts mehr. Ja, so. Also das kannst du vergessen, die Hundstruppe. Das ist ja nichts Neues. Geläutert an der ganzen Migrationspolitik, dass man nicht mit PR und Placebos sich darüber handeln kann, sondern konsequent, zum Beispiel, dass ihre Migration macht, dass man jene zurückführt, die hier illegal sind und nicht integrierbar sind. Also dieser Mann, Sebastian Kurz, hat sich schon die letzten Jahre massiv gewandelt, auch durch die Ereignisse wie seine Partei, wie die mediale Öffentlichkeit, aber die linke Wecker ist, der auch mit ihm umgegangen ist. Und ich erkenne auch in seinen Interviews, die es seit einem Jahr gibt, was FPÖ betrifft, was AfD betrifft, durchaus einen Prozess, dem ich ihm, und das gebe ich jetzt offen und ehrlich zu, ihm nicht zugetraut hätte. Er tritt beispielsweise bei der Union auf und erklärt ganz offen dem Herrn Söder, seinem Gast, Freund der Blasmusik, die Brandmauer kannst einmargerieren zur AfD. Also der hat Mut gewonnen, der hat aus meiner Sicht Format gewonnen, der hat aus seiner postmortem-politischen Zeit mehr Format mittlerweile als aus seiner politisch
also
aktiven Zeit.
Also du wärst von einer Koalition Kickl-Kurz begeistert, so werden wir in Zeiten wie diesen von was begeistert sein.
Um eine Koalition zwischen Kickl und Kurz darzustellen, hast du bei Kickl den entscheidenden Vorteil, dass er Vorsitzender einer Partei ist, die eine Wahlpartei ist, aber dass Sebastian Kurz Unternehmer ist und keine Wahlpartei hinter sich hat. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sebastian
aber
Kurz eine Wahlpartei...
Aber warum trifft er sich dann mit Herrn Kickl, wenn er Unternehmer ist?
Ja,
nur dazu im Parlament?
Warum soll er
sich nicht? Bitte, welcher Unternehmer trifft den Herrn Kickl?
Jeder Unternehmer geht ins Parlament und will Politiker treffen. Und nur dazu ehemaliger Kanzler. Du triffst ja mit Politikern.
Ich kenne keinen
Unternehmer.
Aber nicht im Parlament. Ich kenne keinen Unternehmer, der sich mit einem Politiker in einem offiziellen Kammerl im Parlament trifft, um den dort das Gut anzugreifen.
Ehemaliger Bundeskanzler der Republik.
Ja, eben, ja.
Ja, und warum darf er sich dann nicht mit dem Chef der stimmenstärksten Partei in Österreich treffen und darüber diskutieren, wie man Österreich in die Zukunft führt?
Also Unternehmer ist der keiner. Das ist ein politischer Unternehmer oder unternehmerischer Politiker.
Unternehmer ist ein, offenbar ein sehr guter,
genial,
weil er jetzt die nächste Kapitalrunde geschafft hat und immer mittlerweile bei einer 3-Milliarden-Bewertung ist. Das muss man schon auch einmal zustande bringen. Das ist wirklich großartig.
Er wäre ein guter Kanzler.
Ich oder, da bin ich jetzt
der Wahrheit.
Kanzler, das glaube ich, kann man nicht. Das Signal von diesem Treffen war, glaube ich, wirklich, dass man sieht, da gibt es eine Annäherung von Herrn Kickl an Sebastian Kurz. Das war das Signal nach außen, an die Öffentlichkeit und auch an die ÖVP, dass man sagt, wir haben einen konservativeren, wirtschaftsfreundlichen Teil in der ÖVP. Das ist eigentlich eine Wirtschaftspartei. Und den,
das ist eine Handgranate, die der da gezündet hat.
Und ich glaube, das war genau das, was man wollte. Ich glaube nicht, dass das besonders geheim war. Sonst wäre
es war schon geheim, aber es war so geheim, dass jeder mitgekriegt hat. Und das war ein
was gut gemacht, geheim oder?
Aber jetzt einmal grundsätzlich.
Aber prinzipiell
jetzt gehen wir ganz kurz zurück. Es gibt ja eine gemeinsame Geschichte, Kurz und Kickl.
Ja, die ist nicht
das heißt, an dem Freitag, wo Ibiza hochgekocht ist, hat Sebastian Kurz der Freiheitlichen Partei versprochen, wenn Strache geht,
Samstag
wird mit den, am Freitag wird mit dem Regierungsteam weitergearbeitet. Am Samstag ist daraufhin Hofer, Kickl und Strache zu Kurz gegangen und es wurde versprochen, wenn Strache geht, wird die Koalition fortgesetzt.
Genau.
Dann kam es zu einer Parteiabsprache innerhalb von der ÖVP, wo genau. offenbar die treibende Kraft Johanna Mikl-Leitner war.
Genau.
Und Sebastian Kurz hat die Koalition ohne Mühe und Not in die Luft gesprengt, offenbar auf Weisung seines Parteivorstandes genau. unter Mikl-Leitner. Und den Kopf von Kickl gefordert, der eine tadellose Regierungspolitik gemacht hat im Innenministerium, nicht auf Ibiza war und sich nichts zu Schulden kommen hat lassen.
Genau
so das goldene Ende der ÖVP aus dieser strategischen Weitsicht von Johanna Mikl-Leitner aus St. Blöden.
So, fällt uns vom Sessel.
Ja, der Sessel ist mir so, heute da. Ja.
Also, lange Rede, kurzer Sinn.
Naja, was immer weiß nicht.
Es wäre deine
und daraufhin muss Sebastian Kurz mit den Grünen weitermachen, zerstört die gesamte ÖVP und die ÖVP ist auch bei 20-18% und so nebenbei die ganze Republik. Gut. Also, dass die beiden was auszusprechen haben, das finde ich jetzt nicht.
Wäre es deine Wunschkoalition, sage ich.
Wenn Sebastian Kurz eine Partei hat, aber er hat sie nicht, reden wir weiter, wenn er eine Partei hat.
Liste,
vielleicht kandidiert er bei der Freiheitlichen Partei als Überraschungskandidat auf Platz 2 auf der Bundesliste.
Ja, ganz sicher.
Vielleicht wird er Präsidentschaftskandidat
der FPÖ. Ja, klar.
Vielleicht.
Gut.
Vielleicht wird er außenpolitischer Berater von Herbert Kickl.
Also So, liebe Eva, Schlussthema noch kurz für diese Runde. Ja?
Es hindert ja keiner daran, klüger zu werden.
Nicht nur die ÖVP hat jetzt sozusagen eine neue Handgranate, nämlich Sebastian Kurz, die also da irgendwann einmal detonieren wird und jetzt mit der herumgefuchtelt und gedroht wird. Auch die SPÖ hat eine neue Handgranate und sie heißt Martha Bauer. Und immer mehr Medien sind jetzt plötzlich der Meinung, Martha Bauer ist der bessere Babler und Martha Bauer wird, soll, darf Babler ablösen als Spitzenkandidat bei der nächsten Wahl. Hältst du das für realistisch?
Also der Bessere ist als Babler, um das jetzt mal anders zu formulieren, und das ist, glaube ich, eine Tatsache, ist allerdings auch der sogenannte Basiseffekt, weil schlimmer geht es, also es ist schwer, das zu unterbieten, die Vorstellung die von Andreas Babler bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, bei Martha Bauer muss man ein bisschen aufpassen, der ist natürlich deutlich intelligenter, intellektueller und kennt sich auch durchaus aus in dem Metier, das er da jetzt tut, als Finanzminister. Das muss man ehrlich sagen, ist auch nicht selbstverständlich, wir hatten schon Finanzminister, die keine Ahnung davon hatten. Aber er versucht das jetzt, glaube ich, ein bisschen pragmatischer zu sehen. In Wirklichkeit hat er einen sehr, sehr sozialistischen Ansatz in seiner Finanzpolitik. Ja. Und das ist auch etwas, was er früher ganz offen gesagt hat. Es gibt ja zahlreiche Interviews mit ihm, wo er sich ganz deutlich ausspricht für mehr Staat, für weniger Privat, für eine höhere Staatsquote.
Wäre er vielleicht gerade deshalb ein guter Spitzenkandidat für die SPÖ?
Ja, wenn man das Land absolut in den Ruin treiben möchte, dann macht das total Sinn. Und wenn man jetzt noch einer kleinen Klientel, die glaubt, es geht noch mehr Sozialstaat auf Kosten der privaten Unternehmer, noch einmal eine gewisse Zeit verschaffen will, wo man dieses System ausnützen kann, dann ist es eine großartige Idee. Der Herr Matterbau ist auch in seiner Kommunikation durchaus professionell und man hört ihm gerne zu. Nur die Idee, die dahinter steckt, nämlich noch mehr Verstaatlichung, noch eine höhere Staatsquote, noch mehr Abgaben, noch weniger Freiheit für Unternehmer, noch höhere Steuern.
Also,
das ist aus meiner Sicht der Tod für jeden Wirtschaftsstandort in Österreich.
Dir wird übel, wenn ich sage, Martha Bauer könnte der neue Spitzenkandidat der SPÖ.
Ja, weil der natürlich deutlich gefährlich ist, weil deutlich intellektueller und aber eine Politik verfolgt, aber es ist meine persönliche Meinung, die für den Wirtschaftsstandort Österreich, für unseren Wohlstand, für unser Land ein absolutes Desaster ist. Und wir haben ja jetzt eigentlich schon über die letzten 6-7 Jahre eine sehr, sehr linke Wirtschaftspolitik verfolgt. Und wir sehen das Ergebnis. Österreich ist, der Gerald hat es vorher schon gesagt, überall hinten. Österreich hat eine hohe Inflation, wir haben hohe Energiekosten. Die Unternehmen haben eine miserable Stimmung, sowohl in der Industrie als auch insgesamt. Das Wirtschaftswachstum ist null, außer es wird durch den Staat befeuert. Ja, dann haben wir ein bisschen Wirtschaftswachstum, 0,1, aber das sind dann die Staatsausgaben. Also so wird man einfach keinen Wohlstand erzeugen können, so fährt man das Land runter.
Also Gott bewahre uns vor Martha Bauer.
In dem Fall muss ich sagen, nicht unbedingt von der Person, ich finde, der macht das nicht schlecht, aber von der Ideologie, die dahinter steckt,
Gerhard,
ist absolut gefährlich.
Kann Martha Bauer die SPÖ retten?
Das ist die grundlegende Frage, kannst du die SPÖ in dem Zustand retten?
Genau.
Und ich glaube, du kannst das nicht mehr. Warum? Weil die ursächliche Fragestellung, SPÖ, wer bist du, wen vertrittst du noch, von der SPÖ seit Jahren nicht mehr beantwortet wird. Der sogenannte kleine Mann, der Leistungsträger, der Arbeitnehmer in dem Land, ist in Masse seit Jahren bei der Freiheitlichen Partei. Er ist verschwunden. Mhm. Die SPÖ hat ihrerseits mit ihrer Zuwanderungspolitik, mit der Franitzky-Doktrin, einer Mischung aus allem, mit den linken Flügeln, die die Parteispitze jeweils treibt, Folgendes zustande gebracht, dass sie offenbar nun in den Zuwanderern ihre neue Kernklientel sehen. Aber sie vertreten auch nicht die Zuwanderer, die vor 20, 30 Jahren gekommen sind, denn die sind auch in Masse bei der FPÖ, die zweite, dritte Generation, die Serben, die Bosnier, die Italiener, die Kroaten, die Griechen. Alle die, die gekommen sind, auch im Wirtschaftsaufschwung, Gastarbeiter beispielsweise, die hier fleißig waren, die anständig waren, die Familien gegründet haben, heute Staatsbürger sind, wo du die sich vollkommen integriert haben, vollkommen im Staatsvolk integriert haben, wo du auch keinen Unterschied machen darfst und sollst, die wählen alle die FPÖ mittlerweile. Und die SPÖ vertritt nun jene, die die letzten 10, 11 Jahre gekommen sind, größtenteils Syrer, Afghanen, Iraker und Tschetschenen. Und damit opfert sie, und damit machen sie den, aus meiner Sicht den schwersten Fehler, weil sie damit jene sozialdemokratischen Fundamente opfern, für die die Sozialdemokratie immer gestanden ist. Offenheit, Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte, Minderheitenrechte, Kampf gegen Antisemitismus, weil sie ausgerechnet jene hereinholen und sich nun zur Schutzmantelpartei erklären, die all das bekämpfen aus dem Inneren heraus. Und daher sehe ich die strategische Positionierung der, der SPÖ komplett verheerend. Und da stellt sich keine Frage mehr, wer sie retten kann. So, und jetzt zur Person des Herrn Matterbauer. Schau, ich meine, ich weiß nicht, Wolfgang, jetzt beobachtest du, zumindest habe ich dein Buch ja gelesen, Österreich live, die österreichische Innenpolitik seit mehr als 50 Jahren. Kennst in Wahrheit von Bruno Kreisky aufwärts hast alle großen Säulenheiligen und Baumeister dieser Republik gekannt. Würdest du mit mir übereinstimmen, dass die großen, durchschlagenden und erfolgreichen Politiker so etwas hatten, was man Charisma nennt? Ja, oder? So.
Ja, ja.
Würdest du mit mir übereinstimmen, dass das Charisma des Herrn Matterbauer dem von 3 Meter Feldweg, schottig, heißer Tag entspricht? Würdest du auch sagen, ja, ja. Oder? Ja, eben. Also, und jetzt erklär mir am Ende, warum dann der Herr Matterbauer plötzlich der neue Superstar der SPÖ werden soll, wobei ja der Herr Matterbauer politisch verantwortet, dass man bei den Alleinerziehenden hineinschneidet, dass man bei den Universitäten hineinschneidet, dass man bei den Pensionisten hineinschneidet, dass man im Gesundheitsbereich hineinschneidet, dass man bei den Langzeitarbeitslosen hineinschneidet, also bei den sogenannten sadomasochistischen Restbeständen, die sich noch irgendwie gedacht haben, aus einer alten Loyalität heraus, ich will meine alten Roten und jetzt auch wegbrechen.
So.
Also und jetzt erklären wir, wo der
jetzt
Herr Matterbauer
das Superstar ist. Jetzt wurde die SPÖ schon einmal von einem Finanzminister aus einer sehr schwierigen Situation gerettet, Sinowatz, die Rettung war Franitzky. Warum soll nach Babler die Rettung nicht Matterbauer sein?
Weil ich die Figur Franitzky derzeit in der SPÖ nicht sehe. Ich möchte sehr fair gegenüber der SPÖ sein. Ich sehe die Figur Franitzky nicht. Vielleicht wird sie geboren zur Stunde, gerade irgendwo in Floriz.
Matterbauer ist kein Franitzky.
Willst du jetzt echt Franz Franitzky beleidigen?
Ich frage
nicht. Nein, ich frage die nur. Willst du jetzt echt? Ich stimme in unterschiedlichen Positionen. Franz Franitzky vor allem, ich halte seine Franitzky-Doktrin nach wie vor für den größten Schaden. Für die SPÖ, warum? Weil die ÖVP seit 30 Jahren in der Regierung pragmatisiert ist. Ich teile vieles nicht. Ich teile auch die EU-Kampagne damals nicht. Der Schilling wird bleiben. Der
also, noch einmal.
Aber ich halte doch bitte ehrlich. Jetzt bleiben wir, lassen wir allen Spaß, jeden Zynismus dieser Sendung, die diese Sendung ausmacht, weg. Ich halte doch Franz Franitzky doch tatsächlich für einen Grandsigneur der österreichischen Politik, für einen Staatsmann. Das ist er gewesen. Ja. Und du willst wirklich einen großen sozialdemokratischen Staatsmann, und das kann man schon sagen, Erbfeind von Haider im Übrigen, da siehst du, wie gut, fair ich bin,
also.
Den willst du wirklich mit dem Langzeitfunktionär der österreichischen Arbeiterkammer vergleichen, der außer Arbeiterkammer und durch Zahlen gewürzt hat, in seinem Leben nie etwas gemacht hat. Das ist nicht dein Ernst, oder?
Also Matterbauer,
also, jetzt den Herrn Franitzky
ist nicht die Hoffnung der
SPÖ. Wenn vergleichen willst, dann vergleiche doch Andreas Babler und vergleiche Matterbauer mit Sinowatz. Dann sind wir auf der richtigen Ebene.
Ja, Matterbauer ist ja kein Sinowatz. Babler ist vielleicht das.
Babler ist ja, ich würde sagen,
Matterbauer
ich würde Sinowatz auch nicht beteiligen, aber
Matterbauer
wäre ein guter Kabinettschef irgendwo geworden oder Ministersekretär, aber doch selbst nicht Minister. Das ist doch jetzt nur
also der wäre überfordert als SPÖ-Spitzenkandidat.
Du mittlerweile, das glaube ich nicht. Warum? Weil ich glaube, dass sich hinter einem neuen, die gesamte SPÖ oder was von Gesamt heute halt noch über ist. Ich meine, das ist das Forum Romanum, sagt man, dass das Gesamt wäre. Das steht heute halt noch immer. So, dass sich hinter Matterbauer dann tatsächlich alle zusammenrotten könnten. Warum? Weil sie so froh sind, dass ein Babler los worden sind. Mittlerweile ist, ich glaube, jeder würde die volle Zustimmung der gesamten SPÖ ernten, fast euphorisch, wenn man den Herrn Babler endlich anbringt. Nur den bringst du ja nicht an. Das ist ja das Hauptproblem, weil er von Michael Ludwig geschützt wird. Und warum wird er von Michael Ludwig geschützt? Weil Michael Ludwig heute kleinlaut zugeben musste, dass die Stadt Wien 15 Milliarden Euro Schulden mittlerweile hat, die nächsten Jahre auf 30 Milliarden klettern wird. Und ich muss da sagen, das ist ein finanzpolitisches Desaster. Und da erhaltet sich der Herr Ludwig, so wie zwei Pudeln, mit denen du spazieren gehst, den Herrn Babler und den Herrn Matterbauer und so, gibt's ein bisschen Geld, damit ich meine Schuldenlöcher stopfe. Und der Zustand der Republik schaut genauso aus.
Also du hast die Frage bewusst umschifft, ob Matterbauer der neue Spitzenkandidat der SPÖ wird.
Ja, als Babler allemal besser. Brauchen wir nicht reden, aber wir reden jetzt mittlerweile von 16-17%. Okay, 16% Babler, Matterbauer 18%. Aber ich glaube, dass das, so wie die Sozialdemokratie im Inhalt in ihrer Gesamtheit aufgestellt ist, nur mehr verlieren kann. Es tut mir leid.
Gut. So, das war die erste Runde zwischen Eva Schütz, unserer FAS-Generaldirektorin, und Gerald Gross, unserem fast Bestseller-Autor. Und jetzt gehen wir in eine kurze Werbepause und dann sind wir zurück. Und dann müssen wir über einen Skandal der Sonderklasse reden. Gerald Gross hat den Wahlkampf in Graz gesprengt. Und wie? Das wird er uns gleich sagen. Wir sind gleich wieder da.
Dani und Dani, der Podcast der Chefredakteurinnen. Der wöchentliche Blick hinter die Kulissen von UE24 und Madonna. Feminin, frech und frisch.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, und wir sind zurück in der zweiten Runde an diesem wirklich heißen Tag in jeder Beziehung. Heiß von der Temperatur, heiß vom Fußball her und jetzt auch heiß von der politischen Diskussion her. Eva Schütz ist da, Gerald Gross ist da. Unsere fast Generaldirektorin, ganz knapp, sind wir vorbeigeschrammt an dieser großartigen Situation. Wäre lustig gewesen, du als Generaldirektorin. Sollte nicht sein, die Männer haben wieder mal nicht gewusst, welche Qualitäten eine Frau zu bieten hat. Ne?
Dafür bin ich da und dafür bin ich auch sehr angenehm.
Dafür bist du da, da bin ich sehr froh, weil sonst hätte man dich nicht mehr gehabt als Moderatorin. Das ist das Gute an dieser Nichtwahl. Und dann haben wir Gerald Gross da, der das ganze Land wieder mal erregt hat, oder zumindest den Falter, könnte man sagen. Das ist nicht das ganze Land, ist ein bisschen ein kleiner Teil des Landes.
Der Falter ist ein außer ganz kleiner Teil.
Der Falter außer sich vor Empörung, weil Gerald Gross wieder mal im Überschwang seiner Gefühle in diesen Grazer Wahlkampf eingegriffen hat, nämlich mit einem Video aus der Grazer Innenstadt, wo er, wie der Falter behauptet, bald mit Farbe die Auslagen von Geschäften angeschmiert hätte, mit Kauft nicht bei Ausländern. Denn du hast erklärt, wie kaputt die Grazer Innenstadt ist, dass alles hin ist in Graz, dass Graz das Letzte vom Letzten ist und dass das, was wir jetzt wirklich nicht brauchen, weitere 4 Jahre Putin-Stalin-K in Graz ist. Wie siehst du das?
Naja, schau, der Vergleich, den Herr Klenk, aber auch Professor Konrad getroffen haben, ich würde im Stile von Kauft nicht bei Juden in Graz herumrennen, das weise ich jetzt einmal aufs Schärfste zurück. Wer mich kennt und wer mein Verhältnis zum Judentum kennt, mir so etwas zu unterstellen, ist in Wahrheit auch schon fast klar.
Was habe ich gemacht?
Und Zahlen sind nicht rassistisch, Zahlen lügen nicht. Ich habe den Zustand einer Stadt in vielen Videos, nicht in einem, in mehreren, auf den Punkt gebracht. Und der Zustand ist, die Wohnungseinweisungen im sozialen Wohnbau, 50% Menschen ohne österreichischen Pass. Das heißt, der soziale Wohnbau ist Lockmittel für die Armutshäuser der Welt geworden. Der Migrationsanteil in der ganzen Stadt mittlerweile mehr als 30%. Das ist bald auf Wien-Niveau. Nur wir wissen, Räumernplatz etc., was wir für Probleme haben. Volksschulen wie beispielsweise St. André, Schüler ohne deutsche Muttersprache, nicht 90%, nicht 80%, 100%. 100% Schüler ohne deutsche Muttersprache. Das ist Ghetto-Klasse. Das ist Parallelgesellschaften. Ich habe auf den Punkt gebracht, dass ganze Straßenzüge mittlerweile ausschauen. Kebabbuden, Pfandleihäuser, ja, Goldtandler. Nein, jetzt entschuldige, dann gehst du mal mit mir da gerade spazieren. Dann gehst du Christoph Eckenberg. Nein, es ist voll in dieser Stadt. Alles, was westlich von der Mur ist, ist mittlerweile von der Politik ganz gezielt aufgegeben worden. Und das bringe ich auf den Punkt. Pfandleiher, Kebabbuden und. Und das habe ich, ich mache keinem, der in einer Kebabbude arbeitet, den Vorwurf. Ich mache keinem Schüler von 100% nicht deutscher Muttersprache den Vorwurf, sondern ich mache der Politik in Graz den Vorwurf, die das seit 10, 20 Jahren vorsätzlich kriminell herbeigeführt hat. Und das war zuerst die Scheinkonservativen. Ja, das war zuerst, Entschuldigung, wenn du eine Gesellschaft auseinanderdriften lässt, ist das kriminell. Das war zuerst die scheinkonservative ÖVP mit Siegfried Nagel und Kurt Hohensinger jetzt. Und das ist die letzten 5 Jahre eine unselige Koalition aus der Kommunistin LKK gewesen, die mit Engelsgesicht eben 50 Euro in die Hand druckt oder verschenkt, ohne Rechtsanspruch, die große Santa Teresa von Graz spielt, aber in Wahrheit das ganze Werk abgelost. Die Herrengassen, jedes dritte Geschäft, suchen Mieter. Entschuldige, fall nicht auf einen rein, auf einen Touristen wie den Herrn Fussi, der 2 Tage in der Woche ein bisschen für die SPÖ dort Wahlkampf macht. Ich bin Grazer, ich wohne mitten in der Stadt, ich bin in Graz geboren worden. Wir brauchen keine Wiener Vegel, die uns erklären, wie mein Graz leben so in Zukunft. Ja? Schleicht euch, sage ich immer. Auch zum Herrn Fussi.
Das heißt, die Journalisten werden sich schlecht.
Alle am besten. Alle. So, wir müssen Graz wieder gewisse Zukunft geben. Und das sehe ich derzeit nicht. Graz hat die 3 wesentlichen Säulen, Sicherheit, Freiheit und Wohlstand, sind in Graz die letzten Jahre beeinträchtigt, wenn nicht sogar zerstört worden. Und das nicht zuletzt durch die KPÖ. Und am schlimmsten finde ich, dass mittlerweile die Neos und die ÖVP sich der KPÖ andienen. Das musst du dir vorstellen. Die Neos und die ÖVP, die Scheinkonservativen können sich eine Koalition oder Arbeitsübereinkommen mit der KPÖ vorstellen, mit den Kommunisten, die den Herrn Tito verehren, die den Herrn Stalin verehren, den Herrn Lenin verehren, wo du die antisemitische Gastredner bei sich einladen, irgendwelche Hamas-Versteher und Terror-Versteher. Entschuldige, die Stadt hat echt was Besseres verdient als die Hundstruppen, die derzeit am Werk ist. Und daher habe ich von meinem Recht Gebrauch gemacht als Grazer, der seinen Hauptwohnsitz in Graz hat und seinen Lebensmittelpunkt in Graz macht und habe das in Videos auf den Punkt gebracht. Ich weiß auch nicht, wo da die Aufregung ist. Ja, der Herr Klenk kann sich aufregen, irgendein Redakteur von den Herz-Jesu-Bolschewisten nennt sich Kleine Zeit. Die sollte man ja besten abbestellen, kann sie aufregen. Gut, sollen sie sich aufregen. Ich bin heute am Vormittag den ganzen Tag in der Innenstadt gewesen und ich habe keine einzige negative Reaktion erlebt, sondern viele haben die Videos gesehen und gesagt, endlich sagt es einer. Danke, Herr Groß, dass Sie das sagen. Und das ist am Ende die wahre Währung.
Du sagst in Wahrheit, die KPÖ hat Graz kaputt gemacht.
Zuerst in den ersten 20 Jahren tadellos Siegfried Nagel und die Österreichische Volkspartei. Und da waren ja immer dabei, die Scheinkonservativen. Rechts blinken im Wahlkampf, links abbiegen. Und jetzt die letzten 5 Jahre, die KPÖ, schau, die KPÖ ist seit Jahrzehnten für den sozialen Wohnbau verantwortlich. Das muss man jetzt einmal sagen. Und dass der soziale Wohnbau mittlerweile ein Kriegsschauplatz für ethnische Konflikte geworden sind, wo Grazer Familien, die es bräuchten, Obersicht, Damaskus, darüber Kabul haben und drunter Bagdad und mit all den Problemen, dieser Mix, dieser Branchenmix im Körper ausmacht. Das ist untragbar, dass wir mittlerweile Geschäftsstraßen haben wie die Annenstraße, die einst, die kennst du ja, wenn du am Hauptbahnhof angekommen bist, die niemals saniert wurde. Ein Barbershop, eine Kebabbude nach der anderen. Die Kebabbuden sperren jedes halbe Jahr zu, kommt wieder eine neue, die eine geht in Insolvenz, die nächste zahlt keine Steuer, macht wieder die nächste auf. Ja, entschuldige, was ist da rassistisch? Also sind Kebabbuden eine Rasse? Nein. Und manche werfen mir vor, das ist verhetzend.
Jeder Kebabbude zu unterstellen.
Du kannst nicht einen Kebab fressen, wenn du willst. Ich nehme es für mich nicht in Anspruch. Ich gehe in ein gutes Wirtshaus oder ich gehe zum Italiener. Ich gehe zum Griechen.
Steuerhinterziehung betreiben ist rassistisch.
Was ist daran rassistisch? Dann schaust du dir bitte die Zahlen von den Schwerpunktaktionen des österreichischen Finanzministeriums an, dass von 100% kontrollierten bei Schwerpunktaktionen Kebabbuden bei 50% Beanstandungen stattfinden. Keine gescheite Registrierkasse, du kriegst nie die Rechnung und. Dann schaut er doch die Statistiken bei den Hygieneprüfungen an. Entschuldige. Und also, das Beste ist, ich verhetze. Verhetzen kannst du in eine geschützte Gruppe. Also sind mittlerweile Pfandleihäuser und Kebabbuden und Barbershops eine geschützte Gruppe nach dem österreichischen Verhetzungsparagrafen. Ich meine, wie deppert sind die Sozialisten mittlerweile? Die rennen ja mit Anlauf gegen die Wand. Die
also Graz ist auf den Hund gekommen.
Nein, Graz soll wieder Graz statt Migrationschaos, Graz statt Verkehrschaos, Graz statt aussterbender Innenstadt, Graz statt ethnischer Konflikte. Ich will wieder Graz, ich liebe Graz und ich möchte eine schöne Stadt. Sie soll die zweitgrößte Stadt, die Visitenkarte Österreichs werden.
Die Frau Kao, der große...
Wart ab, ich mache noch die ganze Woche Wahlkampf.
Deine FPÖ kriegt eine Folie auf den Deckel.
Sag mal, so wie es ausschaut. Hast du einen Vogel?
Ja.
Die Freiheitliche Partei verdoppelt sich in allen Umfragen. Die Österreichische Volkspartei bricht von aber 26 auf 21 runter. Die FPÖ startet bei 6 oder 7 und kommt auf 18. Also was für ein Deckel.
12.
Nein.
Hat sie im Dorf lassen. So.
Du spinnst.
Ja, so.
Das ist selbst der Herr Hayek sagt 17, 18%.
Der ist jetzt nicht mehr einzubremsen.
Nein, weil und er hat auch dieses Graz-Spezialwissen.
Ja, natürlich ein Spezialwissen.
Also passt sie. Habe ich eh alles gesagt,
eine
oder?
Schwere...
Aber machen wir was anderes.
Ja, das schwere
du als alte ÖVP-Funktionärin.
Aber du kennst ja Graz
als
auch.
Ministersekretär. Ja. Ja. Kennst du den Herrn Hosensinner?
So.
Nein, kennst du... Gut. Das ist der...
Ja, das ist der neue...
Helga Kromp,
ja.
Von der Helga Kromp.
Nein. Ja, das ist der Nachfolger vom Siegfried Neumann.
Liebe Frau Fastgeneral,
seit 20 Jahren der Politik.
Du kennst ja Graz auch, du bist eine Unternehmerin etc. Ist das Graz wirklich so grauenvoll, wie es der Herr Groß darstellt?
Was heißt grauenvoll?
Na, grauenvoll ist, ich glaube, es hat genau die gleichen Probleme, die es in Wien auch gibt. Und natürlich ist die KPÖ jetzt nicht unbedingt geeignet, um da dagegen zu wirken. Man hat genau in diesen städtischen Ballungsgebieten die Themen Schule, Kinder, die nicht Deutsch sprechen, Sicherheitsthemen, verfallende Gebäude und natürlich in manchen Vierteln eine Art Ghettobildung, die dann halt sich nach außen trägt in gewissen Geschäften, die man sonst in österreichischen Geschäftsstraßen in diesem Ausmaß vermutlich nicht sehen würde. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht nur das Thema der Stadt Graz. Da wird es natürlich verstärkt durch diese kommunistische Bürgermeisterin, die ja prinzipiell als Person relativ sympathisch wirkt. Aber es kann ja nicht die Idee sein, dass ich als Wirtschaftsmaßnahme setze, dass ich mein Gehalt herschenke. Das ist zwar eine populistische und vielleicht auch gut gemeinte Sache und das beeindruckt die Leute, aber da muss ja mehr dahinter sein. Eine Idee, wie man Graz oder wie man überhaupt dieses Stadtthema, wie man das Bildungsthema löst und das findet dort eben alles nicht statt. Und die ÖVP hat ja sehr zur Verwunderung eigentlich aller gegen die KPÖ da verloren mit Siegfried Nagel bei der letzten Wahl, schafft es aber irgendwie nicht, da wieder in die Spur zu kommen. Und die FPÖ hat nach einem relativen Skandal, ist sie auf 7% runtergefallen.
Kein relativer Skandal, es war ein absoluter Skandal.
Und verdoppelt sich jetzt. Es wird spannend, ob die an die ÖVP herankommt dort. Und ich glaube, das ist eher ein
Kopf-an-Kopf-Rennen,
wer jetzt dort vorne sein
wird.
Trotzdem sieht man, dass man eben mit dieser Gestik, die LKK da relativ gut fährt, schon Wahlen gewinnen kann, indem man halt Geld verteilt. Ich meine, sie verteilt ihr Gehalt, das ist okay.
Ist Graz auf den Hund gekommen?
Naja, sie verteilt auch das Geld der anderen, weil das ganze Graz funktioniert ja nur, diese Geldverteilaktionen, die dort unter der KPÖ stattfinden, funktioniert ja nur, weil es auf Pump funktioniert, weil Schulden gemacht werden dafür. Und insofern haben wir wieder ein bisschen eine Parallele zu Wien. Man kann halt nicht permanent, man kann schon Schulden aufbauen, aber irgendwann muss man sie halt zurückzahlen. Also die Idee, wohltätig zu sein ohne System auf Pump, halte ich für eine ganz schlechte, um deine Frage zu beantworten. Es ist dabei, auf den Hund zu kommen, weil das nicht in Infrastruktur investiert wird und in Maßnahmen, dass die Stadt generell davon profitiert, sondern in irgendwas, in Sozialsystem ausschließlich, dann kann es nicht funktionieren.
Eva, fürchtest das Schlimmste für die Zukunft von Graz?
Ich glaube nicht, dass dieser kommunistische Ansatz irgendwo funktioniert, auch nicht in Graz und auch nicht, wenn die Frau K. reinschaut und ihr Gehalt
schenkt. Entschuldige, die Frau K. spendet zwar einen Teil ihres Gehalts, nicht ihren ganzen Gehalt.
Ja, 2300
Euro. Das ist hoch anständig, was sie macht. Mehr ist aber auch ihre Arbeit nicht wert. Das muss ich jetzt einmal grundsätzlich sagen. Nein, es ist so. So, und das kann sie sich in Wahrheit rein theoretisch über den Steuerausgleich am Ende des Jahres wieder zurückholen. Über das redet seit Jahren keiner. Die Zeitungen recherchieren es nicht, weil es alle brav, selbst die sogenannten Konservativen, brav an der Seite der Kommunisten sind. Weil es ist so schick. Das ist so geil, das ist so Boomer. Okay, das sind Kommunisten.
Weil sie spenden.
Das ist ja sensationell. Das ist ja alles, aber ist ja wurscht. So, die Gebühren steigen. Müllgebühren, Verkehrsgebühren, öffentliche Gebühren steigen. Mieten sind gestiegen in der sogenannten Stadt der Almosen, in der armen Hausstadt der Welt. So, das muss man halt auch dazu sagen. 2 Milliarden Schulden. Keiner weiß, wie man es zurückzahlen. Die Krankenfürsorgeanstalt der Stadt Graz, die alle Beamten versorgt, das ist in die Luft gegangen wegen Unfinanzierbarkeit. Man hat in Wahrheit alle städtischen Beamten über die Klingen springen lassen unter der Frau K. Also wenn du jetzt weggehst von dieser mildtätigen Art so, da haben sie 50 Euro, da haben sie 100 Euro. Und wenn du dann hinschaust, wo ist das Unsoziale im System, dann hast du ein unsoziales System, das von einer quasi von einem trojanischen Pferd, einem lächelnden, freundlichen, fotogeshoppten LKK-Plakat herunter, ich bin die Mutter Teresa, in irgendeiner Form bedient wird. Und das halte ich für die sogenannte Falschheit. Und was ich auch für ziemlich falsch halte, jeder weiß, dass die LKK in 2 Jahren weg ist. Entschuldige, also du kannst jetzt die LKK wählen und in 2 Jahren kommt ein Name, Herr Krotzer plötzlich, irgendeiner, der mit Hammer und Siegel auf der Stirn schon wahrscheinlich auf die Welt gekommen ist und die Internationale jodelt, irgendein Uraltideologe dort aus der KPÖ. Das ist in Wahrheit ein echtes politisches Hütchenspiel, was da in Graz passiert. Dann der Herr Hohensinn ist seit 20
Jahren
in der Politik. Nein, so. Ich bin nicht empört. Ich sage, die Freiheitlichen und den René Apfel knapp, habe ich überhaupt kein Problem.
Das wird nur nichts nutzen, muss man dazu sagen.
Nein. Hast du eine Ahnung? Du wirst wieder am Sonntag und alle die dem Wolfgang Fellner wieder eines Besseren belehren wollen, in Graz am kommenden Sonntag die FPÖ, dann schaust du wieder blöd.
Ich habe nicht gesagt, das wird nichts nutzen, weil es eine Koalition aller Parteien gegen
Wart ab, vielleicht geht die FPÖ so durch die Decken, dass man wirklich was ändern kann.
Also absolute Mehrheit in Graz, das gab es aber nicht ernst, oder?
Dann habe ich nicht kandidiert, aber so war das viel drin.
So. In Graz ist ja das Problem, das du in deinem Buch so beschreibst.
Ah, du hast das gelesen?
Ja, natürlich. Muss ich ja, wenn ich mit dir diskutiere.
Du hast das wirklich gelesen? Ja? Weil das Graz-Kapitel ist den meisten noch verborgen geblieben.
Aber das ist ja dort für dich ein Musterbeispiel für Remigration.
Ja.
Du bist ja der Meinung, in Graz müsste man anfangen, die dort illegal ansässigen Zuwanderer, Asylsuchenden, schleunigst nach Hause abzuschieben.
Na, erstens,
das ist ja dein Ernst, oder?
Ja, das ist mein voller Ernst. Ja. Denen, bei denen der Asylgrund erloschen ist, abschieben.
Ja. Ja, genau.
Außer Landes bringen.
Und da
du kannst ihnen
einen
Ausreisebescheid ausstellen. Du musst sie nicht abschieben. Sie gehen vielleicht freiwillig. Mhm. Jene, die sich nicht integriert haben. Jene, die nur in den Sozialsystemen sind. Das, was ich unter Remigration verstehe, und das, was alle verstehen, auch Herbert Kickl, auch die Alice Weidel, alle in Europa, hat nie was mit der Staatsbürgerschaft zu tun gehabt. Das ist die größte Medienlüge der letzten Jahre, dass man ethnische Säuberungen durchführen will und Staatsbürger ausschmeißen. Das ist eine glatte Lüge.
Am Beispiel Graz kannst du uns ja ganz konkret sagen, wie viele dieser deiner Meinung nach illegal Zugewanderten würdest du abschieben?
Naja, ich sag's, jene, die in den Sozialleistungen verharren.
Wie viele?
Du, je nachdem. Also jetzt ernsthaft, wenn du jetzt eine Ziffer haben willst, 10.000 oder 15.000, auf das Spiel lasse ich mich jetzt nicht ein. Sondern meine Aufgabe ist es, ein Korsett zu schaffen. Und mein Korsett ist jene, deren Asylgrund erloschen ist. Okay? Dafür sind die Behörden zuständig, die haben das festzustellen.
Aber
jene, die eingeschrieben haben, der Assad ist ein Asylgrund, das sind 80.000 Syrer in Österreich. Davon leben die meisten in Wien und die zweitmeisten in Graz. Jene, die aus Afghanistan geflohen ist, deren Asylgrund erloschen ist, leben die meisten in Wien, die zweitmeisten in Graz. Jene, die nur in den Sozialsystemen verharren, leben die meisten in Wien, die zweitmeisten in Graz. In Graz ist so. Jene, die kriminell geworden sind. Wir haben in Graz zum Beispiel eine massive Islamistenszene. Wir hatten auch den Anschlag mit allen R in der Grazer Innenstadt, das dann als Amokfort verkauft worden ist. So, jene, die Gefährder sind, jene, die sich gegen unsere Gesellschaftsordnung stellen, ab nach Hause. Und das sind dann durchaus in Graz, kannst du rechnen, sind das 15.000, 20.000 Leute. Ich meine, man muss jetzt ehrlicherweise dazu sagen, dass Graz, was die letzten Tage passiert ist in Graz. Ich möchte die Leute nicht wissen, was in der Steiermark passiert ist.
Die du abschieben willst.
Ein Syrer als Terrorgefährder soll die Staatsbürgerschaft bekommen. Der Mario Kunasek als Landeshauptmann hat gesagt, ich weigere mich, das zu unterschreiben. Agiert aber nur im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung, weil es ein Bundesgesetz und muss zuerst an die Öffentlichkeit gehen, bevor der Herr Nehammer dann draufkommt und sagt, gut, das müssen wir verhindern. Herr Terror geführt. Ah, nicht der Herr Nehammer, der Herr Kahner, gut, das sind ja die gleichen. Der Herr Kahner, naja, viel Unterschied ist nicht. Der Herr Kahner, dass der das verhindert. So, und die haben in Österreich keinen Platz. Und zwar zugunsten von wem? Zugunsten jener, die in Graz leben. Wir haben eine große persische Community. Damals, die nach dem Schafall zu uns geflohen sind, tadellose Grazer, super Typ.
Ja, die müssen
wir
ja
haben Griechen, wir haben Italiener, wir haben Kroaten. Wir haben auch Syrer und Afghanen, die sie integriert haben. Auch zugunsten jener, die möglicherweise auf der Straße angespuckt werden mittlerweile, weil sich das Volk immer mehr radikalisiert und sagt, du scheiß Ausländer. Zu denen gehöre ich nicht. Wir müssen endlich Weizen und Spreu trennen. Und wenn wir das nicht tun, sind wir verloren. Und wir sehen es in Wien und wir sehen es in Graz, wir sehen es in Linz, wir sehen es immer mehr in den Großstädten.
Du 14-jähriger Bursch.
Wenn wir jetzt nichts tun, dann sind wir verloren. Und wenn wir hier nicht dieses Verbrechen von Angela Merkel bis Friedrich Merz rückgängig machen, dann sind wir verloren. Ja, entschuldige, niemand da schnell.
Das Zauberwort ist Remigration.
Das Zauberwort, du kannst da Ausschaffung oder Abschiebung sagen. Ich bin kein Wortwichser.
Jetzt
du kannst machen, was du willst. Feel free, du kannst dein eigenes Wort
jetzt dafür kreieren. Jetzt haben wir ja an dem Wochenende 70 Jahre FPÖ gefeiert. Du ja Pussy Pussy mit allem, was sozusagen rechtsradikal in Österreich
was
ist.
Heißt
von
rechts?
Gerd Wilders, auch in Europa ist. Entschuldigung, in Europa ist. Von Gerd Wilders über Viktor Orban bis zu Alice Weidel. Pussy Pussy mit Gerhard Gross. Jetzt sag einmal, dort ist ja Remigration gefeiert
ich
mal, worden.
Ich muss wenn ich den Kickel abpuzzeln will, das
muss
ich
ja,
nicht. Muss ich heute
da
alles
muss ja dein Herz, muss ja dein Herz
ist auch weich,
richtig,
ist auch weich,
muss ja dein Herz richtig aufgeblüht sein, wie oft in der Kickelrede und überhaupt dort Remigration das Thema war.
Ach, da ist viel vorgekommen. Vor der Kickelrede war im Übrigen hervorragend. Die ersten 20 Minuten war sie quasi wie ein Enzykliker.
Hätte mich gewundert, wenn du was anderes
sagst. Nein, die war echt gut. Die Rede war echt gut. Sie war eine Weisung, eine Sendung, wie er die FPÖ seit 70 Jahren, wie er Werte wie Freiheit und Wohlstand und Sicherheit versteht. Ich finde, die Rede war hervorragend. Gut. Ich habe auch heute beispielsweise von allen möglichen Seiten gehört, von Leuten, die ich auf der Straße getroffen habe. Die haben im Übrigen alle OE24 geschaut. Was
ja, ist nämlich auch spannend. Weiß ich nicht.
70 Jahre FPÖ. Ja. Den JVP-Parteitag überträgt der ORF. Erinnert dich. Aber 70 Jahre FPÖ mit 3000 Leuten in der Hofburg und dann mit Weidel, mit Orban, der ORF, also hätte es nicht gegeben. Mhm. Nur damit wir wieder mal den Konsumenten darauf hinweisen, wie objektiv diese Berichte.
Du warst auf jeden Fall begeistert.
Ich war dort und war begeistert. Ich habe
wirklich eine sensationelle Rede gehört. Remigration die Rede war.
Da war von allem die Rede. Da war vom Systemwechsel
die Rede. Ist dir aufgefallen, dass deine FPÖ da jetzt ziemlich nach rechts gewandert ist?
Warum soll sie jetzt nach rechts gewandert sein?
Anschauen, warum? Also aus der politischen Mitte war dort kein Gast.
Also ich entschuldige dafür, dass Viktor Orban jahrzehntelang in der EVP war und als Liberaler war, aus ihm jetzt plötzlich einen Rechtsextremen zu machen, das kann aber auch nur dir einfallen und den Tastaturprostituierten in Österreich. Aber sonst am normalen
wem?
Menschen, den Tastaturprostituierten in
wer
Österreich.
Ist das?
Ja, alle die in ihren Redaktionsstuben irgendwas eintippen, von dem sie nichts verstehen. So, also das kann auch nur euch allen einfallen, euch Journalisten.
Wieso?
Weil der Viktor Orban kein Rechtsradikaler hat, kein Rechtsextremer. Der Gerd Wilders. Der Gerd Wilders ist kein Rechtsextremer, kein Rechtsradikaler, sondern der wehrt sich. Das ist ein Mensch, der sein eigenes Leben in Gefahr bringt, auf Fatwa gegen ihn ausgesprochen wird, weil er sich gegen den Islamismus und die Arabisierung seines Landes zur Wehr setzt. Das ist ein toller Mann. Entschuldige. Ich weiß nicht, was da an den Spanien...
Und Alice die Weidel ist eine tolle Frau.
Die Alice Weidel ist eine tolle Frau. Und der Tina Kruppeler war und ist ein toller Mann, sind anständige Leute.
Und Herbert
die kann
Kickl ist überhaupt ein toller
Und der Herbert Kickl wird der nächste Bundeskanzler in Österreich.
Du, liebe Alice, hätte ich fast gesagt. Ja, jetzt bringe ich dich schon da durcheinander. Also, liebe Eva, hat er recht, dass also Viktor Orban und Wilders und Weidel Politiker der Mitte sind?
Muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Viktor Orban ist sicher nicht kein Rechtsradikaler oder Ähnliches. Bei Alice Weidel, bei der AfD, glaube ich, muss man überhaupt ein bisschen genauer hinschauen. Da gibt es schon einen Flügel, der sehr in dieses Rechte hineinspielt. Und bei Gerd Wilders auch. Also man kann das nicht so über
einen Kamm scheren. Die Frage ist ja, sind das Politiker der Mitte? Das war ja meine Frage.
Naja, da wäre jetzt die Gegenfrage, braucht es zurzeit Politiker der Mitte? Weil was ist die Mitte? Na, mit der Mitte sind wir jetzt relativ lang gefahren und sind zum Beispiel in der Migrationsfrage nicht sehr weit gekommen. Weil eins, da hat der Gerhard schon recht, wenn man das Spiel jetzt zahlenmäßig weiterspielt, das wir zum Beispiel in Wien haben, kommst du irgendwann zu einer Mehrheit, die nicht mehr, also keine christliche Religion mehr haben. Da hast du jetzt 47% muslimische Schüler in den öffentlichen Volksschulen. Wenn jetzt die Geburtenrate noch nimmst mit 1,34 für Österreicherinnen und glaube ich mit 2,5 oder fast 3, dann kannst du dir ausrechnen, dass du in 20, 30 Jahren, ich bist du dann dort, dass du eine muslimische Mehrheit hast. Und das ist jetzt keine Einstellung rechts oder links, das ist ein einfaches Zahlenspiel, das sind Fakten. Und die Frage ist, ob man das
Also
man
du
das
meinst
möchte.
Lieber Politiker, die klar rechts positioniert sind, wie Wilder oder Weidel oder Orban, als Politiker, die angeblich in der Mitte sind, wie Merz.
Man muss schauen, was die tatsächlich tun. Man muss sich jetzt dieses Themas einmal annehmen, dieses Wort
Lieber Weidel als Merz?
Weidel ohne dieser Schlagseite in der AfD mit mehr Mut, weil Merz fehlt der Mut und der ist natürlich auch aufgrund der Brandmauer in der Situation, dass er auch nichts tun kann. Das ist das Problem vom Herrn Merz, ist, dass er für eine rechte Politik gestanden ist, für eine eher rechte Politik, für eine Mitte-Rechts-Politik, einen Wahlkampf Mitte-Rechts gemacht hat und jetzt in einer Koalition gefangen ist, wo er linke Politik macht und deswegen hat er auch so schlechte Umfragewerte und deswegen sind die Leute auch so böse auf ihn.
Also wir brauchen wieder rechte Politik in Europa.
Wir brauchen einen klaren Kurs zur Migration. Das kann man völlig unideologisch sehen. Was sind die Zahlen? Wie viele Menschen? Nein, es geht auch recht.
Nur eine Frage, nichts mit
Gegenzug. Aber mir gefällt
das. Nein,
ist aber die Frage.
Die ÖVP hat lange, die Jahrzehnte, auch die Union, auch ein Franz Josef Strauß, haben lange Jahrzehnte von sich behauptet, sie sind rechte Politiker, bürgerlich-konservative Politiker. Und heute wird rechts sofort als rechtsextrem oder rechtsradikal geframed. Nur weil wir mittlerweile eine sogenannte bürgerliche Mitte, eine scheinkonservative Mitte haben, wie in Deutschland der Herr Merz oder der Herr Söder und in Österreich der Herr Stocker und der Nehammer, die im Wahlkampf rechts blinken und nach der Wahl links abbiegen, weil scheinkonservativ ist, kann man ja nicht selbst aus dem sogenannten bürgerlichen Lager so weit gehen und all jene ehrbaren Menschen, die rechte Politik vertreten, ohne dass sie rechtsextrem oder rechtsradikal wäre, nur im Ansatz, als das zu framen. Das ist doch bitte ein Verbrechen, das mittlerweile passiert. Eine rechte, eine konservative Politik, konservativ, war doch immer ein fixer Bestandteil jenes Zwischenspiels links, sozialdemokratisch, progressiv, rechts, konservativ, bürgerlich, bis rechtsliberal, freisinnig, freiheitlich. Und heute darf man nicht einmal mehr rechts sein und du auch mit so einem Unterton rechts, rechts, die sind ja rechts, blöckst schon wie ein Schaf auf die Teile, rechts, wir sind gegen rechts. Wenn die ÖVP und die Union wenigstens die Eier hätten, dass sie sagen, ja, wir sind eine rechte Partei, ja, wir machen rechte Politik, aber die sind immer nur im Wahlkampf, da sind sie plötzlich rechts, Balkanroute schließen, rechts, rechts, da sind wir rechts, traditionelle Familienwerte, da sind wir rechts, rechts, und nach der Wahl tanzen sie mit den linken Nasenbärnummertum. In Deutschland wählst du den Herrn Merz, glaubst du, das ist der große konservative Kaiser, kriegst dann plötzlich die SPD. In Österreich wählst du den Herrn Nehammer, kriegst du den Herrn Babler. Stell dir das vor, du wählst den Herrn Nehammer und kriegst einen Austromarxisten. Das ist doch der Betrug, unter dem wir leiden.
Also, genau.
In europäischer Ebene.
Das wollte die Eva gerade in sehr professioneller Form.
Ja, und ich habe es aber abgekürzt, weil bei der Eva
da sie wollte ja. Du hast das brüllend abgekürzt, aber in der charmanten Art von der Eva gesprochen hast du. Du willst eigentlich, dass die christlich-sozialen oder die christlichen oder die rechtsliberalen Parteien mit den stark rechtsaußenparteien eine Koalition machen.
Ich möchte, dass es eine, wenn
Merz
man eine.
Merz mit Weidel.
Nein, es muss eine Politik, sein, in der man die Dinge, die man im Wahlkampf verspricht, auch tatsächlich umsetzen kann und dann nicht ganz genau das Gegenteil macht. Und wir sprechen hier von Konservativen. Ich würde das rechts-links jetzt überhaupt mal ein bisschen rauslassen. Aber über konservative, wirtschaftsliberale, marktwirtschaftlich orientierte Parteien.
Remigrationsorientierte Parteien.
Weißt du, woher das Wort Remigration kommt?
Das kann ich jetzt gleich erklären. Remigration kommt eigentlich aus der Forschung. Da ging es einfach darum, wen siedelt man wann wo zurück.
Genau, so
ich würde es auch jetzt nicht mehr als Remigration sehen, sondern ich würde es eigentlich als Rechtsstaatlichkeit sehen, weil eins ist doch klar, wir haben hier Gesetze und wer keinen aufrechten Aufenthaltstitel hat, beziehungsweise wo der Aufenthaltstitel erlöscht ist, der gehört zurück dorthin, wo er hergekommen ist, weil er hier keinen Titel hat. Ob das jetzt als Remigration oder als Wiederherstellung eines rechtskonformen Zustandes darstellt, ist, glaube ich, egal. Wenn ein Asylgrund wegfällt, dann ist der Asylgrund erloschen, dann geht
also
man wieder zurück.
Also du wünschst dir eine Alice Weidel in einer deutschen Regierung und du wünschst dir einen Herbert Kickl in einer österreichischen Regierung.
Ich wünsche mir eine Regierung.
Nicht unbedingt als Kanzler, aber zumindest als Beiwagerl.
Zurzeit dürfte es nicht anders möglich sein, weil in der Sekunde, wo hier linke Parteien oder sozialistische Parteien dabei sind, ist aufgrund dieser Brandmauer und aufgrund dieser Idee, dass man diese Parteien nicht mit einbezieht, die haben aber schon einen großen Prozentsatz der Stimmen, eigentlich wird immer eine linke Politik gemacht. Wir haben eine linke Wirtschaftspolitik, wir haben noch immer, vor allem europaweit, eine linke Migrationspolitik. Wir überlegen uns nicht, wen kann man überhaupt noch jemanden nach Österreich reinlassen. Nein, wir überlegen uns auch mit dem Europäischen Migrationspakt, wie kann ich das verwalten, die noch zusätzlich kommen. Und da muss man sagen, wir sind an einer Grenze angestoßen, wo einfach die Akzeptanz der Bevölkerung bei Null ist. Und das wiederum führt zu einer Radikalisierung, die wir nicht haben, weil wir wollen ja nicht, dass die Leute so angefressen sind, auf den Deutsch gesagt, dass sie jeden
Ausländer. Du wünschst eine Regierung Merz-Weidel und du wünschst eine Regierung Kurz-Kickl.
Herrn Merz wird es
Ich wünsche mir, dass man inhaltlich zu Übereinstimmungen kommt und dass man auch diese Parteien in diese Gespräche mit einbezieht. Wenn man dann draufkommt, die AfD hat beispielsweise so absurde Ideen, die man tatsächlich als rechtsextrem bezeichnen kann, dann wird man sie nicht in eine Regierung nehmen können. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, von vornherein zu sagen Nein und sich immer den linken Parteien auszuliefern, sodass man ein rechtes Wahlprogramm hat, ein konservatives, wirtschaftsliberales Wahlprogramm und anschließend linke Politik macht, wo man eine Bärbel Baas dort sitzen hat, die allerhand Dinge erzählt, die ehrlich gesagt in den Kommunismus und Retrosozialismus gehören. Und dagegen kann man sich nicht wehren und sitzt dann dort und sagt, ja, ich weiß auch nicht, was wir machen sollen, weil wir haben halt nur die und mit der AfD können wir nicht, mit denen dürfen wir nicht einmal reden. Da können wir, und das ist ja, finde ich, schon die Spitze, nicht einmal Gesetzen zustimmen, die prinzipiell Sinn machen würden, nur weil die AfD auch zustimmt, weil dann führt sich das Ganze ja völlig ad absurdum und damit liefere ich mich dem aus. Und das ist dann das, was rauskommt. Wir haben in Europa zurzeit einen Wirtschaftsstandort, der nicht mehr konkurrenzfähig ist gegen die USA und China und wir fahren unseren Wohlstand runter. Mhm. Am Endeffekt geht es ja immer darum, wie hoch ist unser Wohlstand und wie viel Migration kann man verkraften. Und jetzt noch nur ein Schlusswort. Ein Land, das Wohlstand hat, kann deutlich mehr Migration verkraften als eines, das keinen
Stimmt,
hat.
Stimmt, ja.
Du hast kann ich dir Gerhard Groß aus dem Herzen gesprochen?
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe sie aus meinem Herzen.
Sein Herz
ich kann dir aber jetzt ein FPÖ-Mitglied.
Sein Herz
nein, ich bin kein FPÖ-Mitglied, aber das ist irgendwie ein Pragmatismus.
Ja, aber du musst erkennen, dass der Herbert Kickl wahrscheinlich der einzige Konservative noch in dem Land ist.
Ja. Gut, landen der Kurz auch noch in Ihren Augen. So,
der Kurz auch?
Rede,
ja, erstmalig.
Langer Rede, kurzer Sinn.
Jetzt ist Schluss.
Jetzt ist Schluss.
Ira Schütz hat sozusagen allen jetzt gerade die Leviten gelesen. Danke vielmals. So was hätten wir uns als ORF-Generaldirektor gewünscht, oder?
Ich glaube, der ORF.
Aber es ist es nicht geworden und der ORF wird jetzt Gott sei Dank ein paar Vaterunser lesen lassen, dass du es nicht geworden bist, oder?
Kann sein.
Gut.
Ja.
Eva Schütz bei Fellner Live und bei Schlag den Groß, das war's. Wir haben aber noch ein bisschen was zu bieten heute. Der Tag ist noch nicht over, auch wenn Österreich-Argentinien over ist und auch wenn die heißen Temperaturen vorübergehend over sind. Bei